Der Predigttext kommt heute aus Matthäus 24, dort die Verse 32 bis 51. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohn. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Flut, vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum, wache, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem ihr es nicht erst nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Vater, wir danken dir für das Vorrecht, im Namen Jesu zusammenkommen zu dürfen, unter deinem Schirm, unter deinem Schutz, durch deine Gegenwart geheiligt und gesegnet. Und wir wollen so sein, wie wir gesungen haben. Stille vor dir, Hörende, sich unter das Wort stellende, solche, die auf dich warten, solche, die innerlich verlangend sind nach deinem Reden, nach deinem Wirken, nach dem Brot, das vom Himmel hergebrochen wird. Danke, dass du dein Wort auch heute Morgen in dieser Versammlung gibst, dass du es zuspitzt, dass du Herzen bewegst und dass du das auch so ganz individuell machst. Du weißt, wo wir stehen, du weißt, was wir bedürfen. Und du weißt, wo du bei jedem Einzelnen die Treffer setzen musst. Und nun schenk, dass wir nicht ausweichen, sondern dass wir vor dir stehen bleiben innerlich, offen sind, weite, offene Herzen haben für dich, Korrektur und hörbereit sind. Und so wollen wir dich ehren und loben und dir danken, für alle Versammlungen, für alle Gottesdienste, die heute weltweit stattfinden, segne den Lauf deines Wortes. Und wir bitten dich für den Boten, der uns dein Wort sagt, dass er ein Werkzeug sein kann in deiner Hand, mit dem du reden und durch das du wirken kannst. Hab von Herzen Dank für deine wunderbare Treue. Amen.
Mit dem soeben gehörten Wort Gottes stehen wir mittendrin in einem der ganz, ganz, ganz großen Zukunftstexte von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir stehen mittendrin in einer ganzen Reihe von Textabschnitten, die sich mit dem einen großen Thema beschäftigen. Jesus kommt wieder. Und der Abschnitt, den wir jetzt hier vor uns haben, nimmt uns jetzt in das Thema insofern noch einmal besonders mit hinein, nachdem Jesus in den ersten 31 Versen, die wir schon gehabt haben, jetzt in den Versen 32 bis ans Ende des 25. Kapitels eigentlich nur noch in Anführungszeichen eine Sache macht, nämlich all das, was er in den ersten 31 Versen gesagt hat, noch einmal mit einer faszinierenden Fülle von Beispielsgeschichten zu verdichten, zu unterstreichen, auszumalen, uns vor Augen zu stellen. Und das nicht nur mit einem, nicht nur mit zwei, sondern mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie Sie zählen, acht Beispielen, die jetzt folgen. Und von diesen sieben, acht Beispielen haben wir heute Morgen nur die Hälfte, und das ist ja schon mehr als genug, nur die Hälfte einmal gelesen, nämlich diese ersten vier beziehungsweise fünf. Und wenn wir diese Beispielsgeschichten hören, die wir da heute Morgen vor uns haben, dann fallen uns natürlich ein paar ganz wesentliche Dinge sofort auf, die der Heilige Geist hineintransportiert in unsere Köpfe und in unsere Herzen, in unser Leben hineintransportiert. Und das, was bei all diesen Texten natürlich unmittelbar uns anspricht, ist das Entdecken, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, Menschen sind, die in Erwartung leben. Menschen sind, die in Erwartung leben. Die sind noch nicht da. Die sind nicht nur einfach in endlosen Kreisläufen, sondern sie leben ein konkretes Leben in Erwartung. Und um es auch einmal ein Beispiel zu sagen, wir stehen quasi kontinuierlich auf dem Bahnhof. Und auf dem Bahnhof hält man sich normalerweise nicht einfach so zum Spaß auf, auch wenn die heute zu einem Spaßcenter teilweise ausgebaut werden, damit sie möglichst lange aufhalten und viel Geld dort lassen. Sondern der eigentliche Sinn von einem Bahnhof ist, dass ich entweder irgendwo hin will oder in meiner Bildsprache, dass ich jemanden erwarte, der anreist und den ich abhole. Und auf einem Bahnhof ist manchmal schmuddelig. Das ist ein Mischmasch von Bevölkerung. Es ist manchmal auch zugig und nass und kalt und sonst was. Aber ich bin da an diesem Ort, weil ich in Erwartung bin. Wenn ich niemanden erwarten würde, stünde ich nicht auf diesem Bahngleis. Das ist das Bild. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind Menschen in Erwartung. Das ist was ganz Grundlegendes für den christlichen Glauben. Das ist natürlich tatsächlich ganz oft in eine Vergessenheit geraten. Das kann man nun bedauern, das kann man auch anklagend weitergeben. Es ist einfach ein Fakt, dass diese zentrale Wahrheit unseres Glaubens in eine Vergessenheit geraten ist. Und dass es ein enormer Verlust ist, wenn Jesus Leute nicht mehr mit der Präsenz des zu erwartenden Christus leben. Es ist bei ganz vielen heute gar nicht mehr in einen Vorwurf zu machen, sondern sind sogar in Unkenntnis dessen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dadurch findet natürlich auch eine kontinuierliche Verachtung von Jesus statt. Wenn ich jemanden nicht mehr erwarte, den ich eigentlich erwarten müsste, die wichtigste Person meines Lebens nicht mehr erwarte, die ich erwarten müsste, dann kommt da etwas zum Ausdruck. Und wenn Gemeinde Jesu nicht mehr ihren Herrn erwartet, dann bringt es damit was zum Ausdruck. Sei es nun tatsächlich Unkenntnis oder sei es auch bewusstes nach zur Seite drücken oder sei es tatsächlich auch etwas nicht wahrnehmen wollen. Also allererst steht das da, Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind Menschen in Erwartung. Christen leben mit einer Erwartungsperspektive. Und das gehört, wenn Sie es richtig verstanden haben, natürlich zu Ihrem riesengroßen Schatz, zu Ihrem absoluten Reichtum, zu Ihrem großen Glück, dass Jesus Christus zurückkommt, dass die Geschichte nicht endlos läuft, dass sie nicht irgendein nicht vorhandenes Drehen in sich trägt, sondern auf ein ganz bestimmtes, konkretes Ziel zugeht. Man nimmt das einem Menschen ab, ob er in Erwartung lebt oder ob er keine Erwartung mehr hat. Das spürt man. Man nimmt es der Gemeinde Jesu ab, ob sie an dem selbstumdrehenden Dümpeln sich bewegt oder ob sie auf einen wiederkommenden Herrn sich zubewegt. Das nimmt man ihr ab. Das hört man in ihren Liedern, in ihren Texten, in ihren Gebeten, in ihrem Planen und Denken. Wunderbar. Jesus kommt, wir sind Menschen in Erwartung. Das nächste, was natürlich hier uns entgegenkommt, ist, dass die gesamte Geschichte dieser Welt eine Chronologie ist und nicht ein Kreislauf. Eine Chronologie, die auf ein Ziel zuläuft. Und die gesamte Geschichte dieser Welt läuft nicht auf ein riesengroßes Inferno zu. Sie läuft nicht auf eine dramatische Schlussapokalypse zu. Sie läuft nicht auf ein von Menschen geschaffenes Paradies zu. Sie läuft nicht nur einfach immer und immer weiter, sondern worauf läuft sie zu? Worauf rast sie zu? Sie rast auf Jesus zu. Die Zukunft bringt uns Jesus. Die Zukunft bringt uns Jesus. Das ist für uns als Christen absolut wesentlich, das klar im Kopf und im Herzen und im Lebensvollzug zu haben. Dass sie uns viele andere Sachen mittelfristig auch noch bringt, es ist nicht zu verschweigen, aber das Zentrale dieser Texte ist, die Zukunft bringt uns Jesus. Und deswegen ist für uns die Zukunft positiv besetzt. Bei allen Endzeitreden, bei allem Wissen um Gerichtszeiten, bei allem Wissen um apokalyptische Szenarien, bei allem Wahrnehmen dämonischer Strukturen, lautet die Botschaft von Jesus nicht, angesichts der Zukunft verkriecht euch in die Löcher und hofft, dass ihr nicht mehr da seid. Sondern angesichts der Zukunft heißt es, hebt eure Häupter auf, weil sich eure Erlösung naht. In dem Sinn sind Christen zukunftssüchtig. Absolut. Ich will, dass Zukunft kommt, weil ich will, dass Jesus kommt. Die Zukunft bringt uns Jesus. Wenn die Zukunft Jesus bringt, dann ist das Entscheidende meines Lebens heute, dass ich heute bei Jesus bin. Denn die Zukunft bringt mir Jesus und an Jesus fällt die Entscheidung. Alle diese Beispielsgeschichten haben einen Scheidungscharakter. Da trennt sich etwas. Mit dem Ankommen von Jesus trennt sich etwas. Es trennen sich die Menschen, die in ihrem Leben keine Erwartung hatten, dass es eine solche Zukunft gibt, von denen die diese Erwartung haben. Es trennen sich die, die auf der Seite der Noah-Generation weiterleben und denen, die angenommen werden. Es trennen sich die, die den Dieb in Anführungszeichen nicht erwartet haben und denen, die ihn erwartet haben. Es trennen sich natürlich auch die, die gute und treue und kluge Knechte waren, von denen die böse Knechte waren. Es trennt sich etwas. Es läuft nicht alles einer großen, großen Harmonie hinaus, sondern es findet eine Scheidung statt mit dem Kommen der Zukunft, mit Jesus. Klare Ansage, die er uns macht. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind Menschen, die in Erwartung leben. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind Menschen, die zukunftssüchtig sind, weil die Zukunft ihnen Jesus bringt. Und Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind gleichzeitig stocknüchtern, dass sie wissen, dass bis dahin das ganz schön schwierig sein kann. Und das wissen nicht nur wir, das weiß vor allem unser Herr. Er weiß es, wie es uns geht. Er weiß es, wie es seiner Gemeinde geht, durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende hindurch. Er sieht uns hier im November 2019 vor uns hinstolpern und gehen und kriechen im Dauernebel unseres gesellschaftlichen Umfeldes. Er weiß das. Und weil er das weiß, wie es uns geht, gibt er uns nicht nur ein zartes kleines Beispiel, nebenbei noch einen ganz kleinen dezenten Hinweis, sondern er zieht eine dicke, breite Spur der Verkündigung, in der er davon spricht, dass er wiederkommt, dass er zurückkommt, Das Lukas-Evangelium macht uns das deutlich, dass all diese Texte, die wir in Matthäus haben, hier in Matthäus 24, bringt das Lukas-Evangelium schon über das ganze Leben von Jesus verteilt. Das können Sie ganz schnell rauskriegen, wenn Sie die Parallelstellen lesen. Da finden Sie die Texte in Lukas 12, in Lukas 17, in Lukas 21. Jetzt hier in den letzten Tagen von Jesus gibt es noch einmal eine konzertierte Aktion. Es gibt das Superpaket. Es gibt das alles noch einmal in ganz besonderer Dichte und in einer Intensität, wie wir es ansonsten in der Verkündigung von Jesus nicht haben. Wir stehen doch in Matthäus 24 am Ende des irdischen Lebens, am Ende von Abschnitt 1. Was ist jetzt diesem Jesus wichtig? Was will er Ihnen noch sagen? Was müssen Sie auf jeden Fall festhalten? Und da kommt dann nicht als Marginalie unten rechts nochmal ganz der Hinweis. Und es könnte auch sein, dass ich wiederkomme. Sondern der letzte große Gedankengang der Lehrverkündigung des irdischen Jesus ist, ihr habt mit meiner Wiederkunft zu rechnen und ich weiß, wie schwierig das für euch wird. Und deswegen gebe ich euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beispiele. Eine unglaubliche Dosis allein vom Volumen. Lesen Sie mal ohne Unterbrechung Kapitel 24 und 25. Sie haben nachher so einen Kopf. Das heißt, Jesus will Ihnen das ganz bewusst sagen. Es ist seine Herzenssache. Und er weiß, wie dringend wir das brauchen, wie nötig wir das brauchen. Verstehen Sie, Matthäus 24, deswegen ist es auch heute gut, dass wir mal so eine halbe Dosis, wir haben ja gar nicht die ganze Dosis gelesen, so eine halbe Dosis mal drin haben, merken wir, es geht nicht um einen kleinen Teich, es geht um das Meer. Es geht nicht um einen Hügel, es geht um die Alpen. Es geht nicht um einen Schauer, es geht um eine Sturzflut. Das ist das große Thema von Jesus, ich komme zurück. Haltet das mit allem fest in dem ganzen Wirrwarr eurer Zeit. Haltet das fest. Wie sollen wir das festhalten? Das wird das vierte jetzt zu Eingang. Dass Jesus Ihnen und mir sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Was ist das für ein unwahrscheinlich wichtiger, schöner, heilvoller Satz, den er uns das mitteilt. Einmal, dass wir äußerlich schon merken, dass hier Jesus in einer Art und Weise von der Göttlichkeit seiner Worte ausgeht, die ganz vielen im säkularen Bereich ja sowieso, aber auch im innerchristlichen Bereich heute vollkommen abgeht. Dass Jesus selbstverständlich davon ausgeht, dass seine Worte Gottes Worte sind, dass sie bleiben werden. Sie werden bleiben. Die Worte, die wir teilweise heute so verachten, auch in den christlichen Bereichen, die Worte, die wir teilweise nicht mehr ernst nehmen, ist das Einzige, was bleiben wird. Während Himmel und Erde, die für uns so feststehenden Systeme, der Vergänglichkeit preisgegeben sind. Wenn irgendetwas uns ermutigt, an den uns einmal gegebenen Worten von Jesus Christus festzuhalten, dann genau dieser Satz. Wenn Sie nicht mit untergehen wollen, dann müssen Sie an den Worten Gottes festbleiben. Kierkegaard hat es mal so gesagt. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird schnell zur Witwe. Und das ist genau das, was wir erleben. Was wir erleben, dass diese Hochzeit mit dem Zeitgeist unterschiedlichster, auch christlicher Zeitgeistströmungen ganz schnell zu Witwenstatus führt. Die sich einlassen auf die Ehe mit den Worten unseres Gottes, mögen zwischendurch wie die Deppen beschrieben werden, sind aber am Ende die, die dastehen werden und bleiben. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Was ist das für ein guter Text? Jetzt sind wir mittendrin in dieser großen Zukunftsrede und haben uns das einmal in ganzer Kürze vor Augen gestellt, was das für uns bedeutet. Und wir spüren schon diesen ersten paar Gedanken und Sätzen. Wir brauchen das so dringend, dass uns unser Herr das wieder sagt. Ja, wir stehen in Erwartung auf dem Bahnhof und ersehen uns, dass endlich der Zug mit der Wiederkunft Jesu reinfährt. Wir sehen die Signale auf grün und warten auf die Einfahrt, ganz eindeutig. Wir wissen, dass das die Zukunft uns Jesus bringt und wir auf diesen Jesus zukunftssüchtig warten. Wir sind die volle Dröhnung brauchen, damit wir durchhalten in den ganzen Wirrnissen unserer Zeit. Und wir machen uns fest an diesen Worten unseres Gottes, der uns Worte zusagt, die bleiben werden, wenn alles vergeht. Und deswegen spüren Sie mit mir, Das ist zuallererst kein Kampftext, Matthäus 24. Das ist auch so lange auch gar nicht kein Nihilierungstext, den ich kleinreden muss oder die Seite schiebe. Das ist auch kein zuallererst Dogmentext, an dem ich irgendwelche besonderen Lehrgründe versuche zu etablieren. Matthäus 24, 25, die 7 oder 8 Beispiele, ist ein Seelsorgetext par excellence, dass Jesus für angefochtene Truppe seiner Leute ihnen den Weg weisen will, damit die bleiben, bis er kommt. Und da entdecken wir, dass er ganz genau Bescheid weiß. Er weiß ganz genau Bescheid. Er kennt die Umstände, in denen seine Gemeinde da vor sich hinkämpft und lebt. Er kennt auch uns. Wie gut kennt er uns? In Klammern, furchtbar gut kennt er uns. Und er weist uns dann auch den Weg, wie wir durchkommen. Gehen wir das kurz an? Lassen wir diese Bilder vor uns entstehen? Dann sind wir zuallererst bei diesem eindrücklichen Beispiel des Feigenbaums. Dass Jesus gleich so anfängt und sagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Es ist eine Beispielsgeschichte für euch. Dieser Feigenbaum, der kriegt saftige Zweige. Er ist aber auch der Baum, das braucht man ja kein botanisches Studium für, der tatsächlich seine Blätter verliert. Wir wissen, dass das im Nahen Osten was Seltenes ist. Der steht tatsächlich im Winter richtig kahl, dämlich da, wie tot, wie erstorben. Aber er ist der Erste, der dann auch zeigt, jetzt ist der Winter vorbei, der wieder Knospen kriegt, der wieder grünt und der wieder anfängt. Und genau das Bild nimmt hier Jesus und sagt, da könnt ihr doch das ablesen, ihr könnt das doch sehen, ihr könnt das doch merken. Was will er denn zuallererst sagen? Er will sagen, da ist eine Entwicklung, ihr könnt eine Entwicklung sehen. Und um eine Entwicklung sehen zu können, dürft ihr in die Geschichte, dürft ihr in die Weltzeit hineingucken. Ach, wir stehen so oft da, natürlich stehen wir da und Jesus weiß, dass wir so dastehen. Dass wir sagen, das ganze Ding geht doch endlos. Das Ding hat gar keinen Anfang und kein Ende. Das ist ein Ding nach dem anderen, dass das läuft und läuft und läuft und läuft und ich erkenne gar keinen Prozess. Und Jesus sagt, da, natürlich gibt es einen Prozess. Und wir fragen, Herr, wo soll ich denn einen Prozess erkennen? Und dann sagt Jesus, dann musst du auf jeden Fall den Feigenbaum angucken. Ich sage, da gucke ich mal so einen Feigenbaum an. Ja klar, habe ich ein schönes Bild, aber es ist doch nicht einfach eine botanische Erkenntnis. Wir wissen doch miteinander, der Feigenbaum ist doch noch viel, viel mehr. Er hat dann das nicht verglichen mit einer Eiche und mit einer Pappel oder sonst irgendwas Europäischem. Er hat es mit einem Feigenbaum verglichen. Und wir wissen aus vielen Bibelstellen im Alten Testament, dass der Feigenbaum das große Symbolgewächs ist, eins der ganz großen Symbolgewächse für Israel. Wenige Tage vorher hat er doch von diesem Feigenbaum gesprochen. Im Matthäusevangelium hat er es doch gesagt. Da kommt doch der Text vom verdorrten Feigenbaum, den er auf Israel bezieht. Und jetzt nimmt Jesus hier dieses Beispiel und sagt, da gibt es einen ganz besonderen Feigenbaum. Und dieser Feigenbaum, der wird aussehen wie tot. Du wirst denken, da ist alles überhaupt nicht mehr da. Da gibt es keine Chance und keine Möglichkeit. Aber du kannst dir das angucken. So wie dieser Feigenbaum aussteckt, weißt du, dass der Sommer kommt. Dass er oder es, je nachdem, was man es bezieht, am Ende kommt es aufs Ähnliche raus, vor der Tür steht, ganz nahe dran ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem wunderbaren Beispiel zu tun, das uns auf die Prophetie zur Israel-Geschichte hinweist, dass das Erstorbene, dass das Verstreute, dass das geistlich tote Israel, dass das tatsächlich wieder ausschlägt, dass das grünt, dass da Blätter kommen, dass da was entsteht, dass es weitergeht. Ach, ich sage das immer wieder gern, wir gehören zur privilegierten Generation. Wir gehören absolut zu einer privilegierten Generation. Stellen Sie mal vor, Sie hätten da irgendwo im 19. Jahrhundert vor sich hingedümpelt. Ja, jetzt haben Sie dieses Glück, am 20., 21. Jahrhundert leben zu können. Sie haben die geschichtlichen Fakten vor sich. Sie sehen das jeden Tag. Sie gehen die Knospen, Sie sehen die Blätter von diesem Feigenbaum. Sie stehen mit mir davor und denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Jesus hat doch, habe ich doch gesagt. Verstehen Sie, was Sie allererst erleben, ist, dass Jesus etwas Faszinierendes ausdrückt, nämlich, dass diese Generation, dieses Geschlecht, dieses Volk wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Es gibt hier eine faszinierende Bestandsgarantie für Israel. Eine Bestandsgarantie für Israel. Kein Volk hat eine Bestandsgarantie. Nur eines. Wie viele Völker sind in Jahrtausenden gekommen und gegangen, gemischt und durch den Fleischwolf der Trammen durchgedreht worden. Ein Volk, ein Völkchen, eine kleine Gruppe, eine absolute Minorität hat eine Bestandsgarantie durch den Ewigen. Die werden bleiben. Und wir sehen es vor uns. Wir sehen es vor uns. Wir haben die letzten Jahrzehnte miterlebt. Wir haben es wahrgenommen. Wir haben unsere Schwestern und Brüder vor Ort. Wir werden sie nächste Woche wieder hier in unserer Mitte haben. Und wissen, der lebendige Gott sagt, die Geschichte ist nicht endlos. Die läuft auf ein Ziel zu. Schau auf Israel. Schau auf den Feigenbaum. Erkenne, die Uhr Gottes steht auf Ankunft. Erkenne, die Uhr Gottes steht auf Ankunft. Nein, nicht Zeit und Stunde. Na, relative Zeit, aber ganz klar erkennbar. Das bleibt nicht alles gleich. Die Geschichte Gottes hat ihren Lauf und Israel ist unsere Uhr. Und wir preisen den lebendigen Gott, dass sie zu denen gehören dürfen, die mit einer ganz besonderen Begründung, mit erhobenem Haupt dastehen dürfen und ihn erwarten als den Kommenden. Nein, nicht endlos. Liebe Schwester, lieber Bruder, die Geschichte ist nicht endlos. Er steht nahe vor der Tür. Während du da auf deinem Bahnsteig mit mir rauf und runter läufst und zum tausendsten Mal auf die Anzeige guckst, da steht immer noch verspäteter Zug, sind dann vorne schon die Signale auf grün, bis dann endlich ankommt bei dir. Und dann wird der Zug reinrauschen. Er wird kommen, er wird kommen. Schau die Uhr unseres Gottes an, die steht auf Ankunft. Das ist eine. Das andere, was wir mit ganz großer Freude natürlich entdecken, ist, dass Jesus uns auch versteht, dass das, was da bei uns gerade abläuft, für uns ausgesprochen schwierig ist. Jesus, ich kann euch verstehen. Ich kann euch so verstehen. Es sieht ja alles ganz normal aus. Es wird ja einfach alles weitergelebt. Die Jahre, die Jahrzehnte laufen da vor sich hin. Es ist ein Schieben der Völkerwelten, ein Kommen und Gehen, ein Hoch und Runter mit all dem, was dazugehört, den Strom der Nachrichten, Informationen. Menschen werden reingeschoben ins Leben, auf der anderen Seite gehen sie wieder raus aus dem Leben. Das geht einfach immer und immer und immer und immer, immer so weiter. Ja, ja, es wird sein, so heißt es im zweiten Beispiel, im Beispiel von der Sintflut, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Die waren nicht in einem Zustand, ganz bestimmt nicht, waren die in einem Zustand der Erwartung eines ganz besonderen kosmischen Ereignisses. Ganz bestimmt nicht. So, das heißt hier von Jesus, die lebten ganz so normal so vor sich hin. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, ließen sich heiraten, die lebten. As usual, das ging immer weiter. Das ging einfach immer weiter. Das ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir das begreifen. Dass wir es begreifen, dass wir plötzlich uns von Jesus verstanden wissen. Herr Jesus, ich lebe da so vor mich hin, laufe da in meinem Karlsbad 2019 meine Runden, das geht einfach alles immer so weiter. Das läuft einfach alles immer so weiter, morgen, übermorgen und dann nächstes Jahr und in 10 Jahren, das macht kein Ende. In der Harmlosigkeit und Belanglosigkeit, das wäre noch die positive Beschreibung, in der Harmlosigkeit und Belanglosigkeit eines Lebens ohne Gott, man kann es auch negativ erkennen in der materialistischen Oberflächlichkeit, die nur noch in Essen und Trinken und den anderen Bedürfnissen ihre Erfüllung sieht, lebt der Mensch so vor sich hin in der dramatischen Reduktion, ohne lebendigen Gott leben zu müssen. Und wir? Wir sind damit drin, wir sind damit drin, natürlich sind wir mit drin. Sie machen ja morgen auch ganz normal ihren Job, sie gehen einkaufen und gehen da ihren Weg und arbeiten, haben ihre Familie und alles, was dazugehört, ganz normal. Und dann sind wir da und haben vielleicht bleiben noch Reste von der Predigt bis morgen früh, das wäre schon sensationell. Ja, und dann gehen sie da so durch und laufen die Geschäfte hindurch und dann denken sie, das kann doch alles gar nicht sein. Das kann doch alles gar nicht sein. Es kann doch alles gar nicht sein, dass da irgendwas plötzlich passiert und geschieht. Und dann sagt uns genau Jesus das Beispiel, genau so war es damals. Die standen doch nicht Schlange vor der Arche. Die haben doch nicht Missionszelte aufgebaut, weil sie gar nicht mehr wussten, wo sie all die Glaubenssuchenden sammeln konnten, als der Prediger der Gerechtigkeit, so wird er beschrieben, Noah, seine Ansprachen hielt. Die haben ihn für blöd verkauft. Der Mann kann vor Glück sagen, dass er in die Psychiatrie nicht reinkam, als er sein blödes Schiff gebaut hat. Das heißt, es war komplett irre, was da abgelaufen ist. Komplett irre. Der lebte mit seinem Vertrauen auf die Worte Gottes auf einem völlig anderen Orbit als die absolute Majorität seiner Zeit. Absolut. Es ist gut, dass uns Jesus so dermaßen versteht, dass er uns versteht, dass wir dastehen, dass wir die Jesusleute, die anderen ja sowieso, aber dass wir die Jesusleute dastehen und manchmal sagen, es ist unvorstellbar, mein Herr, ich traue mich ja kaum zu sagen, aber für mich ist es unvorstellbar. Und dann sagt mir Jesus, ja denk doch an die Noah-Generation, denk daran, wie es da war, bis an den Tag, an den der lebendige Gott die Tür der Arche zugemacht hat und sein Zeitpunkt kam und dann tatsächlich diese Scheidung stattgefunden hat, die er angekündigt hat. Und dann braucht hier Jesus zwei Bilder. Entweder nimmt man sie zum Sintflutgleichnis zugehörig oder man nimmt sie eben extra, deswegen meine 7 oder 8 Geschichten. Das sind diese beiden wunderschönen, starken, eindrücklichen Bilder von der Normalität der Lebensumstände, wenn Jesus kommt. Und die Normalität der Lebensumstände, wenn Jesus kommt, wird mit 2, sogar 3 Beispielen von Jesus genannt. Er nennt hier die beiden Beispiele, 1 eher für die Männerseite, die Feldarbeit, 1 für die Frauenseite, die sind da an der Handmühle tätig. Beide sind in ganz normalen Bereichen. Im Lukas-Evangelium wird ein weiteres noch genannt. Man kann auch nachts ganz normal vor sich hinschlafen. Also es geschehen ganz normale Ereignisse, ganz normale Umstände, die da geschehen. Und dann passiert etwas ganz Einschneidendes. Und die beiden Verben, die da stehen, die sind so hammerhart und so wunderschön und so glasklar. Es gibt 2 Varianten. Die eine Variante angenommen und die zweite Variante eigentlich noch besser als was da steht mit preisgegeben. Es steht einfach nur da, zurückgelassen. Zurückgelassen. Angenommen, das ist die Vokabel von Jesus für das, was nachher der Apostel Paulus uns mit dem Begriff der Wegnahme der Gemeinde Jesu, der Entrückung beschreibt. Angenommen, er nimmt mich, wen nimmt er, wen nimmt er? Die Netten, die Freundlichen, ach, Sie können es alles auf, Sie wissen das, die nimmt er, die ihm gehören. Seine Leute, Menschen, die Jesus Christus in der Mitte ihres Lebens haben und die ganz normal in ihren Lebensumständen ihren Job machen, ihren Dienst, ihre Spur ziehen und die einfach in diesen normalen Umständen weiter ihre Spur ziehen und nebenbei im Hinterkopf, immer im Hinterkopf, erinnern durch den Heiligen Geist, die Noah-Perspektive haben und wissen, gerade wenn es einfach so ganz normal, unaufgeregt, as usual, vor sich hin plätschert, kann der lebendige Gott sagen, und jetzt komme ich. Von daher, Schwestern und Brüder, richtig, genau, haben wir ideale Zeiten für das Kommen von Jesus, weil einfach alles so weitergeht. Merken Sie es, hören Sie es mit mir, denk an Noah und die Flut, er kann kommen. Ich sage, es ist unvorstellbar. Und er sagt mir, ich kann kommen. Und dann nimmt er uns ein drittes Beispiel mit hinein, in das Beispiel, was viele gar nicht schön werden, weil nämlich hier Jesus sich mit einer negativen Gestalt identifiziert, in Anführungszeichen. Nämlich in der plötzlich ja sich mit einem Dieb vergleicht. Das ist ja was sehr Unangenehmes, in welcher Weise auch immer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das mal erleben musste. Ist ja furchtbar, dass das sagen ja viele, nicht nur der wirtschaftliche Schaden, sondern das Ganze ausgeliefert empfinden. Und jetzt nimmt hier Jesus ein Kontrastbeispiel. Das hat er ja geliebt. Er hat ja auch mit einem unsauber wirtschaftenden Knecht sich mal verglichen und sonstiges. Er nimmt ja auch manchmal so Kontrastbeispiel. Hier auch wieder. Der ungerechte Richter, all die Sachen kennen wir. Und hier ist jetzt in der Rolle des Diebs. Und bringt damit zum Ausdruck, Das ist ja jetzt nicht schwierig, ist ja eine relativ übersichtliche Sache, dass man damit ja nicht rechnen kann. Aber wenn man es wüsste, er kommt um 3.13 Uhr, dann wären sie um 3.12 Uhr wach, richtig? Na sicher, dann stünden sie da, hätten auch schon die Telefonnummer der Polizei in der Hand. Ja klar, würden den in Empfang nehmen, Anführungszeichen, dem würden sie was sagen. Aber sie wissen es nicht. Was ist denn die Gefahr? Die Gefahr ist dieses, das alte Thema der Jesusleute, dieses müde werden. Natürlich, das ist das große Thema. Bis 11 sind sie noch fit, um 12 denken sie, wollen gerne ins Bett, um 1 denke ich, halte es nicht mehr aus, um 2 geben sie fast um 3 sind sie flach. Und dann kommt er um 3.13 Uhr. Und genau das ist das Ding. Da sagt natürlich, Herr Jesus, warte ich auf dich. Selbstverständlich warte ich auf dich. Natürlich, ich warte auf dich. Und dann wird es 11, 12, 1, 2, 3. Wer ist da noch da? Paulus hat es aufgenommen. Erster Thessalonicher Brief. Petrus hat es aufgenommen. 2. Petrus 3. Johannes hat es aufgenommen. Offenbarungstexte. Alle haben das gleiche Motiv. Wacht, wacht, wacht. Gut, dass er das weiß, dass wir uns verstanden wissen, dass wir unsere Gedanken, unseres Herzens, unsere Seele kennt, dass er weiß, wir sagen, mein Gott, wir sind jetzt 2000 Jahre, wenn wir uns mal mit einklinken in die Großgeschichte der Jesusleute, in diesem Prozess. Und sagt, ja, bleib wach, du weißt nicht, wann er kommt, denk daran und bleib wach. Erinnere dich an den Dieb, erinnere dich an die Nacht, rechne immer mit ihm. Und dann gebraucht er ein viertes großes Beispiel. Das vierte große Beispiel, was er hier benutzt, ist das Beispiel vom treuen und klugen Knecht auf der einen Seite und vom bösen Knecht auf der anderen Seite. Und wenn wir das treue und kluge Knecht-Gleichnis uns anschauen, entdecken wir, dass der treue und kluge Knecht relativ schnell und übersichtlich kurz am Anfang beschrieben wird. Und dass der böse Knecht hecklastig und ausführlich am Ende beschrieben wird. Das heißt, der ist das eigentliche Problem. Haben wir es bisher verstanden? Wie gut uns Jesus kennt. Jesus hat uns doch im ersten Gleichnis gesagt, dass er weiß, dass wir denken, das Ding ist endlos. Er hat uns im zweiten Gleichnis gesagt, dass er weiß, dass wir da uns das nicht mehr vorstellen können. Er hat uns im dritten Gleichnis gesagt, dass er weiß, dass wir müde werden. Und endlos denken, unvorstellbar empfinden, müde werden, das ist für uns alles noch, miteinander sind wir uns einig, das ist für uns alles noch nachvollziehbar. Da würden wir sogar zugeben, ja Herr, so ist es, tatsächlich so ist es. Es ist für uns eine endlose Geschichte. Wir können es uns nicht vorstellen, wir werden absolut müde. Aber hier sagt er was anderes. Hier sagt er, dass wir eine riesengroße Gefahr haben. Und das wollen wir nicht wahrhaben, ob es ist so. Die riesengroße Gefahr ist, dass wir böse werden. Sprachlich, müssen Sie sich das bewusst machen, sprachlich wird so von Jesus beschrieben, dass das die ein und dieselbe Person ist. Der kann sich so entwickeln oder der kann sich so entwickeln. Das ist irre. Der kann sich entwickeln zum Treuen und zum Klugen, der selig gepriesen wird vom Allerhöchsten. Und der kann sich zum Bösen entwickeln, der Anteil hat am Gericht aller anderen auch. Das ist ja irre. Um es gleich allen seelsorgerlich unter uns Tätigen deutlichst zu sagen, bei denen jetzt schon bei den Sätzen, die ich jetzt formuliert habe, schon die inneren Alarmglocken läuten. Der Knecht, der hier beschrieben wird, ist nicht ein ängstlicher Knecht, der um sein zukünftiges Heil bangt. Verstehen Sie? Es ist nicht auch nicht der angefochtene Knecht, der mit seiner Heilsgewissheit diskutiert. So, was hier beschrieben wird, ist etwas Wichtiges, Grundsätzliches. Dass tatsächlich Jesus eine große Entscheidungskompetenz in unser Leben hineinlegt, wie wir unser Leben leben. Tatsächlich. Da gibt es also diesen Knecht, der hat einen Herrn, das ist ein ganz beliebtes Beispiel von Jesus. Und der hat Aufgaben. Ja, dazu erfüllen, nämlich, dass er über Leute gesetzt ist, die muss er versorgen
Und selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Er wird ihn über alle seine Güter setzen, soweit so klar. Und jetzt heißt es hier, wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, er wird nicht durch die Umstände weggezogen, verstehen wir? Er wird nicht gezwungen durch Verfolgungsdichte, sondern er sagt es in seinem Herzen. Er sagt es in seinem Herzen. Er entwickelt sich in seinem Herzen aus der unmittelbaren Gemeinschaft zu seinem Herrn heraus, distanziert sich von ihm und geht einen eigenen egoistischen Weg. Mein Herr, wohlgemerkt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und dann fängt er an, seinen Mitknecht zu schlagen, isst und trinkt mit dem Betrunkenen. Dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, an einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Da hat jemand einen Weg des Bösen eingeschlagen. Versteht ihr, damit wir uns da einig sind, das muss noch nicht bei irgendwas ganz Amoralisches, Furchtbares gewesen sein. Dass er zum Betrüger wird oder was sonst noch, sie sich an bösem, sündigen vorschlägt. Er hat sich herausnehmen lassen aus der unmittelbaren Gemeinschaft und der Beziehung zu Jesus. Gibt es sowas? Lassen Sie mich ein Beispiel nennen aus der Bibel. Der Apostel Paulus nennt uns einen ganz, ganz wichtigen Mitarbeiter. Er nennt ihn uns dreimal. Und zwar nennt er uns diesen Mitarbeiter immer im Zusammenhang mit einem anderen, ganz, ganz wesentlichen Mitarbeiter. Das ist quasi fast wie so ein Team, die zusammengearbeitet haben. Auf der einen Seite ist das Lukas. Lukas wird immer wieder bei Paulus erwähnt. Im Kolosserbrief, im Philemonbrief. Im zweiten Timotheusbrief entdecken wir immer ganz besondere, schöne Sätze über Lukas. Ja, den Lukas, den Sie kennen, ist richtig. Ja, genau, der Arzt. Das war ein ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Mitarbeiter des Apostels Paulus. Was wären wir, wenn wir diesen Mann nicht hätten, dem wir das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte verdanken? Was ist aus dem Dienst, aus der Knechtschaft des Lukas Gutes geworden, nicht wahr? Wir profitieren seit 2000 Jahren von dem treuen Dienst des Lukas. Und ein Mann wird alle dreimal, Kolosserbrief, Philemonbrief, zweiter Mose, immer mit diesem Lukas genannt, das Demas. Kolosserbrief, ganz positiv, Lukas und Demas. Philemonbrief, ganz positiv, Lukas und Demas. Zweiter Timotheusbrief. Lukas ist allein bei mir. Was ist los? Nächster Satz. Demas hat mich verlassen. Und jetzt kommt diese blöde Formulierung, die uns ganz tief wehtut. Und er hat die Welt lieb gewonnen. Demas, was ist passiert? Hat man dich dazu gezwungen? Hat man irgendwie dich rauskatapultiert? Hast du Streit gehabt mit dem Missionsteam? Wir wissen es nicht. Steht nicht da. Schwestern und Brüder, auf dem Weg zur Zukunft, kann man sich böse entwickeln. Das weiß Jesus, weil er der Experte für unser Herz ist. Er kennt unser Herz. Er kennt es seit 1. Mose 3. Er weiß, was auf ein Siff ist, was auf ein Egoismus abläuft. Was da drin ist an Gottlosigkeit, an Misstrauen, an dem ganzen Gesocks. Sie kennen doch den Sumpf ihres Herzens, ich kenne den meinen. Wer von uns will dafür garantieren, dass die Demas-Anlage in ihm herauskommt und ein bisschen auf Abstand geht, ein bisschen seichter das macht, ein bisschen vorsichtiger geht, weniger dramatisch, man muss auch nicht übertreiben, man kann auch anders Jesus nachfolgen. Und dann wendet man immer mehr diese Mittelposition an und begibt sich in den gefährlichen Sog, wo die Zentrifugalkraft höher ist als die Zentripetalkraft. Und dann haut's den einen oder anderen raus.
Seelsorge pur. Lass das nicht zu bei dir, wo die Zentralfugalkräfte anfangen zu wirken. Du weißt es doch. Oh, Bibel lesen, brauche ich auch nicht mehr. Hab jetzt meine Erholungsphase vom Beten. So ein Schwachsinn, was ich mal gehört habe. Ich brauche jetzt keine Gemeinde mehr. Die habe ich alle verärgert. Ich habe eine andere Art, wie ich jetzt Jesus Seit wann gibt es eine andere Art, wie man Jesus nachfolgt? Das hat er festgelegt, ein für alle Mal. Das kannst du dir nicht aussuchen. Die an Jesus Christus glauben, bleiben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das kannst du dir nicht aussuchen. Sonst wirken in dir die Zentrifugalkräfte wie an einem Demas. Und habt aufeinander Acht. Bringt einander in Liebe zurecht. Schlagt nicht noch drauf, sondern zieht zurück, wo ihr merkt, dass da ein Sog in die falsche Richtung geht beim einen Bruder, bei der anderen Schwester. Wie gut, dass Jesus uns das sagt, auch wenn es uns nicht gefällt. Und dass er uns das vor Augen führt, deutlich vor Augen führt, dass tatsächlich wir nicht nur die Endlosigkeit darunter leiden und die Unvorstellbarkeit eines unmittelbaren Kommens und die Kräfte der Müdigkeit, sondern auch die Gefahr, böse zu werden. Was ist denn das Gegenmittel? Hat's ja gesagt. Das ist der treue und kluge Knecht. Gute Beschreibung. Treu und klug. Treu, das Qualitätsmerkmal aller Jesusbeziehungen. Klug, nicht intelligent. Klug heißt in der Weisheit Gottes, im Ernstnehmen Gottes, treu und klug. Diene in dem, was der Herr dir aufgetragen hat zu tun. Diene, werde nicht nachlässig in dem, was der Herr in deine Mandate dir hineingegeben hat zu tun. Noch ein Beispiel. Im Kolosserbrief kommt da so ein Gemeindeleiter vor, dem sagt so nebenbei en passant der Apostel Paulus diesen netten Satz und dem Archippus sage, er soll seinen Dienst gut ausführen. Merken Sie ein bisschen? Merken Sie es? Ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Ist angefangen, ein bisschen anders zu sehen, runterzufahren, abzutauchen, wegzudriften. Nein. Diene diesem Herrn. Warum? Weil er kommt. Mit jedem Tag, den Sie und ich leben, laufen wir einen Tag auf diesen Jesus zu. Ganz klar. Deswegen danken wir unserem Gott für diesen Seelsorgetext pur. Schau auf Israel und den Feigenbaum. Die Uhr Gottes steht auf Ankunft. Denk an Noah und die Flut. Er kann kommen. Erinnere dich an den Dieb und die Nacht. Rechne immer mit ihm. Sieh den treuen und klugen und den bösen Knecht und diene ihm heute. Er hat sich einen frommen Rechtsgelehrten genannt. Der Jurist Johann Christoph Rube, der vor 300 Jahren eine der entscheidenden Nachdichtungen zu Matthäus 24 und 25 geliefert hat. Und dieser fromme Rechtsgelehrte, der dann seine Lieder im sogenannten Pietistengesangbuch veröffentlichen durfte, die Frühlingsblumen aus der geistlichen Erde, scharfe Beschreibung,
Der hat so geschrieben. Der Herr bricht ein um Mitternacht. Jetzt ist noch alles still. Wohl dem, der sich nun fertig macht und ihm begegnen will. Er hat es uns zuvor gesagt und einen Tag bestellt. Er kommt, wenn niemand nach ihm fragt, noch es für möglich hält. Wer wacht und hält sich stets bereit als ein getreuer Knecht, dass er in jener Rechnungszeit vor Gott bestehe recht? So wach denn auf, mein Geist und Sinn, und schlummere nun nicht mehr. Der Bräutigam kommt, sieh auf, sieh hin, er und mit ihm sein Heer. Der Herr bricht ein um Mitternacht. Jetzt ist noch alles still. Wohl dem, der sich nun fertig macht und ihm begegnen will. Wir wollen zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, das macht uns einfach sehr, 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 sehr glücklich, dass die Zukunft dich bringt. Und da, wo wir selber uns mit hineinziehen lassen in den Abgrund dunkler Gedanken und finsterer Mächte, da lass uns das neu hören mit der Strahlkraft aus dem Himmel. Seht auf, weil sich eure Erlösung naht. Wir ersehnen die Zukunft, Herr Jesus, und die bist du. Und jetzt weißt du um uns. Du siehst unsere Sorge, dass das endlos geht. Du siehst unsere Grenzen der Vorstellbarkeit. Du siehst unsere Müdigkeit und du siehst die Gefahr unseres bösen Herzens. Danke, dass du mit so einer Treue, Liebe, Bildkraft uns auch heute das vor Augen stellst. Und so stemmen wir gegen die Endlosigkeit deine Zeituhr Israel dagegen und freuen uns, dass die Uhr auf Ankunft steht. Und so preisen wir dich darüber, dass es bei dir jeden Augenblick wie zu Noahs Zeiten vorstellbar ist, dass du kommst. Und wir wollen es dir sagen, dass wir wach bleiben und wach sein wollen. Und wir flehen dich an. Bewahr uns vor dem Bösen, vor unserem bösen Herzen. Und gib uns das Herz eines treuen und klugen Dieners und Knechts. Und dann komm, Herr Jesus. Komm. Komm, so schnell du kannst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.